Ich versuche immer wieder, wie können wir die Bibel neu entdecken. Und ich habe ja letztes Mal begonnen und gesagt, wir wollen einmal einiges an Jesus herausstellen, mehr dem Thema nach. War ganz gut, das letzte Mal zu sehen, wie stark in all den Jesusberichten das Kreuz drin ist. Wir haben letztes Mal natürlich vergessen zu sagen, dass gleichzeitig in der evangelischen Kirche sich ereignet hat, dass bei einer ganzen Reihe von Theologen das Kreuz keine Rolle mehr spielt. Ich habe heute in einem christlichen Blatt gelesen, dass sogar eine hochrangige Führerin der Kirche gesagt hat, der evangelischen Kirche, ihr seid sowieso viel lieber, wenn ein feministisches Symbol anstelle des Kreuzes in den Kirchen im Mittelpunkt steht. Und wir glauben ja sicher, dass die ganze Frage heute in unserem Volk falsch diskutiert wird, aber die ganze Frage des Gerichts ist ja gar keine Frage, die Rechtsfrage ist ja eine ganz andere Frage, als das, was die Leute bewegt. Wir sollten aber jetzt das nochmal zum Anlass nehmen, in so und so vielen Gesprächen mit unseren Mitmenschen sagen Sie, was bedeutet Ihnen eigentlich, dass Jesus gekreuzigt wurde? Und dann können Sie sagen, was Ihnen bedeutet. Und ich finde das eine ganz tolle Gelegenheit, weil irgendwie ist das heute bei jedem Menschen so ein bisschen interessant geworden. Und das war ja der Sinn, warum wir gesagt haben, das ist der Mittelpunkt der Evangeliumsverkündigung. Und jetzt wollte ich heute Abend, wir konnten es nicht mehr bekannt machen, ich habe die Themen zwar, hätte ich auch noch gehabt, im Aushang stehen die Themen vom Bibeltraining alle drin, die an ein paar Stellen um die Kirche rumhängen. Heute Abend, was Jesus zur Bibel meint, die Bibelfrage in den Augen Jesu, einzigartig an Jesus, wie Jesus zur Bibel steht. Und ich habe eigentlich fast nur mal gedacht, ich hätte eigentlich unsere jungen Leute, wir sitzen ja morgen Abend mit den jungen Leuten da, und da habe ich heute Abend gedacht, das wäre für unsere jungen Leute auch wichtig gewesen. Das ist ein schöner Kreis mit 50 jungen Leuten morgen Abend, auf den freue ich mich immer, ein Bibelgespräch. Aber dieses Systematische, weil unsere jungen Leute ganz besonders in der Frage stehen, die Bibel. Was bedeutet heute die Bibel? Es gibt ja einen Angriff gegen die Bibel, der wird schon einige Jahrhunderte geführt, von der Vernunft des denkenden Menschen her. Dass man sagt, ja, das kann doch gar nicht sein, was in der Bibel drinsteht. Natürlich kann das nicht sein von unserem Denken her. Sie wissen, wie ich immer wieder sage, es gibt aber von den archäologischen Ausgrabungen her oder von den Forschungen keine Stelle der Bibel, wo man wirklich sagen müsste, das ist falsch. Es gibt eigentlich bloß eine, und da sagen, das ist das mit dem Hasen als Wiederkäuer, und da gibt es ja auch gewisse Sachen, dass Leute sagen, das stimmt doch wieder und so. Also das sind ganz knifflige Dinge, sondern wenn Sie die Bibel lesen, das wissen alle, die durch Israel gereist sind, genau wie es in der Bibel drin ist. So finden Sie es in Jericho, so können Sie suchen, die Philisterstädte, alles Mögliche. Aber das, was die Bibel ja im Entscheidenden sagt, das sprengt unser Denken. Natürlich, dass Jesus auferstanden ist, habe ich noch nie erlebt. Dass die Heilbronner Straße jemand runterkam vom Pragfriedhof, der auferstanden ist. Deshalb ist ja für unser Denken unbegreiflich. Das Wunder geschehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wie soll ich das dann mit meinem Verstand begreifen können? Und deshalb ist mal ganz gut, wir gehen jetzt zur Bibelfrage. Der Angriff gegen die Bibel vom kritischen Verstand her, da können Sie nicht viel sagen als bezeugen. Es gibt heute einen zweiten Angriff. Der kommt fast noch auf leisen Sohlen daher. Ich war am Sonntag bei einem Gemeindetag in Salzburg, war wunderschön im Kongresshaus, wo ich sprechen musste. Und da hat nach mir ein österreichischer Pfarrer, den ich sehr liebe und schätze, gesprochen und hat von der großen Not geredet, die die evangelischen Gemeinden in Österreich befallen hat. Sie wissen, es gibt vielleicht 340.000 Evangelische in Österreich. Unter diesen gibt es eine ganz kleine Minderheit, die sind Bibelgemeinde. Und diese Bibelgemeinde hat in einer ganz großen Not, dass jetzt immer mehr kommt, dass homosexuelle Menschen, die uns, ja, denen wir die ganze Liebe geben wollen, auch in der Seelsorge alles Verständnis geben, und das ist die Frage, die aber das propagieren und der gleichgestellt sein wollen. Und da war eine Not, dass in einer Gemeinde ein Kirchenmusiker das groß propagiert hat und der Pfarrer sich nicht anders mehr zu helfen wusste. Er sagt, wenn du das so aggressiv vor den jungen Leuten verteidigst, als ob das eine gute Lebensform wäre, wenn du das in der Stille als Not in deinem Leben trägst, wollen wir dich mittragen, aber wenn du es öffentlich propagierst, können wir dich nicht machen, und haben ihn entlassen. Und haben eine große Stellungnahme gemacht mit 254 Unterschriften von allen Gruppen, was ist die biblische Linie. Und nun hat sich einer der bekanntesten Evangelisten, Sie kennen ihn alle, ich will den Namen aber jetzt nicht sagen, hat sich öffentlich dagegen ausgesprochen, und zwar mit der Begründung, so eng darf man die Bibel nicht auslegen. Und das ist der zweite Angriff gegen die Bibel. So eng darf man die Bibel nicht auslegen. Ja, also da muss man aus Schwarz-Weiß machen, was die Bibel zu dieser Frage schreibt, etwa der Homosexualität. Können Bibelkritiker, die können das ausradieren, aber das war so eine Not auch über diese Versammlung in Salzburg, dass ich einfach die Last mit mir gebracht habe. Und ich sage, ich möchte eigentlich nur in einer Bibelstundengemeinde darüber reden. Ich möchte im Gottesdienst da schon gar nicht reden, weil vielleicht auch viele dabei sind, die noch gar nicht so im Wort drin verwurzelt sind. Sie werden merken, dass dieser Angriff immer weiter kommt. Dass Leute sagen, ach, das darf man nicht mehr so gebrauchen. Unsere jungen Leute, die warten dauernd drauf, weil nämlich sie dauernd umgarnt werden. Ich habe das jetzt schon von CVM-Treffen gehört, dass man sagt, in der Bibel steht das nicht klar drin, übers voreheliche Verhalten und alle klaren ethischen Äußerungen. Was meint denn der Paulus, wenn er von Unzucht redet? Die werden auf einmal aus Schwarz-Weiß gemacht. Ach, man kann das doch den modernen Menschen immer so überstülpen. Und dahinter steht, es gibt keine Autorität der Bibel mehr. Und das ist doch die Not. Es gibt keine Autorität der Bibel mehr. Und wenn ich schon das sage, die Autorität der Bibel, dann wehren wir uns ja und sagen, aber Autorität, das klingt schon so scheußlich. Welcher junge Mensch will eine Autorität heute überhaupt noch anerkennen? Die jungen Leute leugnen ja jede Autorität. Mit Recht. Haben schlechte Erfahrungen gemacht, dann kommen wir aufs Dritte Reich und so, Diktaturen und so weiter. Wir leben ja heute in einem Land, wo jeder Mensch sich seine Religion selber zusammenbastelt, und zwar so, wie es seinem Lustempfinden entspricht und wie es mit seinem denkerischen Kopf bewältigt. Und für viele Menschen ist das ganz arg schwierig, jetzt überhaupt zu begreifen, kann man das noch so machen? Und dann gibt es ja einen Generalangriff, dass man sagt, also wer die Bibel noch wirklich verbindlich nimmt, das ist ein Fundamentalist. Das ist sowas wie der Ayatollah Khomeini und so. Da haben sie nie nachgedacht, was das überhaupt soll. Und das sind solche Killerwörter, mit denen man sowieso jede Diskussion ausschalten kann. Ja, ich habe Fundament. Das Wort Gottes. Wenn das einer Fundamentalist ist. Jedes Wort, das mit ist, endet, ist sowieso schwierig. Ein Nationalist und ein, das kann man Faschist und alles, da kann man alles. Wir wollen uns einfach mal in der Bibel wieder klar werden, was ist es? Also, wir haben eine Autorität. So unangenehm das ist Jesus Christus, mein Herr. Und wer Jesus Christus nicht als die Autorität, als Herrn über seinem Leben bekennt, ist kein Christ. Hat auch nicht der Heilige Geist, denn das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, dass man Jesus Christus als Herrn bekennt. So nennt es der Paulus. Also ist klar, Jesus mein Herr. Wenn ein Mensch zur Bekehrung kommt, sagt er, ich möchte mich nicht mehr selber führen, Jesus soll mein Herr sein. Und jetzt interessiert mich das, wie hat denn eigentlich Jesus die Bibel selber betrachtet? Und das ist hochinteressant, wenn man das mal annimmt. Und halte ich in der ganzen Diskussion für das Wichtigste, sodass ich dann immer mir angewöhnt habe und sagte, och, ich möchte eigentlich in der Bibelfrage nicht anders denken als Jesus. Nun hat Jesus natürlich nur das Alte Testament gehabt, aber es macht ja mal nichts. Das Alte Testament ist ja ein Trocken, das vielen schon Kummer macht. Wie hat Jesus das Alte Testament betrachtet? Und dann schlagen wir einfach ein paar Stellen auf und sind auf einmal überrascht, dass Jesus nicht sagt, ach, das darf man nicht so wörtlich nehmen oder das ist so der Spur nachzulesen und das dürft ihr eben nach eurer Zeit interpretieren oder das könnt ihr umdeuten. Die Bergpredigt soll ja angeblich sehr hoch im Kurs stehen. Schlagen wir auf Matthäus 5, Vers 17. Matthäus 5, Vers 17. Fehlen noch wo Bibeln? Wir haben genügend. Matthäus 5, Vers 17. Da fängt Jesus damit an, bevor er dann die einzelnen Gebote nimmt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, zu erfüllen, sondern zu erfüllen. Und dann geht Jesus mit jedem einzelnen Gebot so genau in die Tiefe, dass er es bis in die tiefsten Fasern unseres Herzens in einer Weise erfüllt, wie es im ganzen Judentum undenkbar war. Sie haben recht, an einer Stelle hat ja Jesus gewisse Reinheitsgesetze außer Kraft gesetzt, weil er die tiefere Reinheit des Herzens gesucht hat. Hat er gesagt, nicht die äußeren Händewaschungen, sondern die Reinheit des Herzens. Aber Jesus hat in einer, wenn Sie wollen, fundamentalistischen Weise die Gesetze genommen. Da kommt ja immer schnell die Polemik, die kennen Sie auch, in christlichen Kreisen, ja, bist du ja gesetzlich. Nein, das, was der Paulus mit gesetzlich meint, ist doch, wenn ich mir damit der Himmel erkaufen will. Das kann keiner. Mit meinem Gesetzesgehorsam kann mir der Himmel erkaufen. Aber dass das Gesetz natürlich die Richtschnur ist, und wenn Jesus von unserem Leben Besitz ergreift, ist das Gesetz mein Trost, mein Pfad, meine Weisung, mein Lebensinhalt. Wie soll ich denn anders leben, als meinen Nächsten mehr zu lieben oder nicht zu lügen und falsch Zeugnis zu reden und keusch zu sein? Und ist doch klar, wie denn anders? Eine der allerwichtigsten Stellen, die kann man sich ganz toll merken, die steht Johannes 10, Vers 35. Wir gehen einfach ein bisschen so durch die Bibel und sagen, da wird uns eine ganze Fülle interessanter, da liest man sonst dran vorbei, und wir wollen dann auch nicht lange dort verweilen. Es geht eigentlich um eine Auslegung einer alttestamentlichen Bibelstelle. Wir brauchen uns jetzt um den Zusammenhang gar nicht zu kümmern. Da heißt es am Ende, in der zweiten Hälfte des Verses, da sagt Jesus, die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Und das ist der tollste Satz, den Jesus zur Bibelfrage gesagt hat. Wenn Jesus sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden, will ich nicht in der Haut eines Menschen stecken, der sagt, aber ich nehme die Bibel willkürlich. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Ich meine, es ist natürlich möglich, Jesus als Betrüger zu bezeichnen oder Jesus als ein Irreführer. Aber wenn die Menschen sagen, sie haben eine hohe Meinung von Jesus, dann müssen sie auch seine Lehre zumindest einmal ernst nehmen. Seine Lehre war, dass er sich, ich sage ja, Jesus will unser Herr sein, dass sich Jesus, mein Herr, ganz unter die Schrift des Alten Testaments drunter gibt. Und das hat auch für mein Verhältnis zur Bibel ganz entscheidende Auswirkungen. Und das ist aber Jesus ganz besonders wichtig gewesen in schwierigen Lebensentscheidungen. Wissen Sie, die Lebensprobleme, die kommen ja nicht in schönen Tagen, im Urlaub und so weiter, sondern die kommen in den kritischen Tagen. Und da kommen auch die Glaubensprobleme und da kommen die Anfechtungen und die Schwierigkeiten, wenn wir ins Leiden gehen oder in sonstige Nöte kommen. Und deshalb sind wir froh, dass Jesus vom Teufel in die Versuchung geführt wurde. Sie kennen die Geschichte sehr gut. Jetzt können wir mal aufschlagen, Matthäus 4. Aber manche haben es am Kopf, dann können sie es so verfolgen. Bei dieser Versuchung hat ja der Teufel verschiedentlich Jesus etwas vorgelegt und sagt, es waren ja eigentlich alles gar keine bösen Dinge. Und da auch noch, wo der Teufel das Bibelwort noch verdrehen will, hat Jesus ganz genau auf das Häkchen kommt es noch an. Genau auf die kleinen Dinge, auf das Kleingedruckte. Ganz ähnlich ist es in der Passionsgeschichte. Wir wissen ja, dass die Freunde Jesu Probleme hatten. Das geht uns allen so. Wenn es ans Leiden geht, als Jesus sagt, er muss leiden, dann hat der Petrus gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Warum sollst du zum Leiden gehen? Du musst das doch verhüten können. Und wir selber empfinden ja so, wenn in unserem Leben eine Leidensperiode kommt, dass wir dem ausweichen wollen. Ich sagte mal neulich in der Predigt, kein Mensch auf dieser Welt, es gibt überhaupt keinen Menschen, der von sich aus das Leiden wählen will. Gibt's gar niemand. Das ist uns allen so unnatürlich. Wir sind alle fürs Glück und fürs Genießen gebaut von unserer Konstruktion her. Und da haben die Jünger sich dagegen gewehrt und dann hat Jesus als Begründung immer gesagt, die Schrift muss erfüllt werden. Und darum. Und sonst gar nichts. Auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Wir gucken uns das mal an. Matthäus 26. Matthäus 26, Vers 52 bis 54. Also ich verstehe den Petrus so gut, dass er das mit dem Schwert machte. Wissen Sie, weil man manchmal heute in der Kirche das aussieht, diesen schrecklichen Unglauben und diese Gotteslästerungen. Wenn ich manchmal mit Zorn so unser evangelisches Gemeindeblatt in den Papierkorb werfe, da könnte ich eine ganze Redaktion davon jagen. Was da alles gedruckt wird an Gotteslästerung heute, das ist, schreit doch zum Himmel. Und auf dem Kirchendamm, man will ja alles gar nicht mehr lesen. Und da ist man wieder den Petrus, der da mit dem Schwert im Malchus nur eins über die Rübe zieht. Und sagt, das sind doch die Hunde, die machen doch alles kaputt. Und Jesus sagt, nein, die Schrift. Du verstehst auch die kritischen Dinge von der Schrift anders. Und wenn wir wirklich in der Schrift leben würden, würden wir manchmal uns auch gar nicht so ereifern. Wo ganz klar drin steht, das Böse wird sich entfalten und wird ausreifen und geh du deinen Weg und verkündige du das Reich Gottes. Wir leben ja heute in einem Eifertum. Ach, das heißt, bist du für die Atomwaffenversuche oder gegen und für Brennsparversenkung? Ich will kein Eifer sein. Wir halten eh in der Welt viel nicht auf. Ich will meinem Dienst, meinem Herrn tun. Da merke ich in der Bibel, da ist in der Bibel mir der Weg gezeigt, wo der Herr mir einen Auftrag gibt mit dem, was ich mit meiner kleinen Kraft wirken kann. Vers 54. Wie würde dann die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Und wenn es die Schrift sagt, dann muss das so geschehen. Wir brauchen jetzt nicht alle Stellen aufschlagen. Ich sage sie dann nur für den, der mitschreiben will. Und sagt, mich würde mal interessieren, dass ich es auch ein bisschen zusammen hätte, weil er vielleicht mit anderen noch drüber reden will. Ein junger Mann kommt zu Jesus und sagt, guter Meister, was muss ich tun? Das ist ewige Leben, der Erbe. Ja, schwierig. Was muss man tun, um ein richtiges Leben zu führen, ethisch richten? Und Jesus sagt, was sagt die Schrift? Brauchst nicht alles. Alles klar in der Bibel. Markus 10, Vers 25 und folgende Verse. Aber nicht aufschlagen, sondern sag's bloß für den, der es mitschreiben will. Ja, interessant, beim reichen Mann und armen Lazarus, wie der reiche Mann sagt, sag's doch meine Leute, dann sagt ja Jesus in dieser Geschichte, die haben doch die Bibel, die haben doch die Bibel, braucht die überhaupt nicht mehr, man braucht nichts. Natürlich bräuchten wir unsere ganze christliche Verlage nicht. Wie wir bei Licht im Osten waren, haben wir gesagt, die Menschen brauchen eigentlich eine Bibel, wenn sie noch was dazu brauchen, eine Konkordanz. In der großen Not in Russland mit der Bibel kann man selig werden. Wenn sie nur die Bibel haben. Aber es ist natürlich gut, dass wir gute Bücher haben und Biografien, die uns oft noch helfen. Aber von dem her zum Seligwerden, wer das Wort Gottes hat, hat alles, was er braucht. An einer anderen Stelle war es so, dass jüdische Fromme zu Jesus gekommen sind, die Sadduzäer, und mit Jesus eine knifflige Frage erörtert haben, wie das ist mit der Auferstehung. Das ist ja wirklich ein Problem. Wie wird das eine Auferstehung sein? Da hat einer nicht bloß zwei Frauen gehabt, sondern nacheinander als Witwer verschiedene Frauen. Und wie wird die Paarbildung in der Ewigkeit sein? Und dann sagt Jesus, ihr kennt die Schrift nicht. Ihr meint, ihr seid Schriftgelehrt und kennt die Schrift nicht. Und man kann die Ewigkeit nur verstehen, wenn man die Schrift kennt. Und ihr seid sich in all den kniffligen Fragen auf die Schrift zurückgezogen. Und wir wissen, dass Jesus als Zwölfjähriger sie von seinen Eltern entfernt hat und mit den Schriftgelehrten die Schrift erörtert hat. Was denn sonst? Denn politische Fragen diskutiert. Und die Schrift. Jesus hat von frühester Jugend versucht, obwohl er der Sohn Gottes war, die Schrift zu kennen und ganz sich im Gehorsam unter die Schrift runterzugeben. Und ich verstehe schon, dass man heute fast der Angst hat und sagt, engt es mein Leben nicht ein? Es hat doch Jesus als die größte Entfaltung seines ganzen Dienstes so gesehen. Und noch einmal, ich verstehe das, wenn einer sagt, Jesus war der gerissenste Betrüger, der über diesen Erdboden lief. Gut, dann kann er sagen, es hat für mich nichts mehr zu bedeuten. Aber wenn einer sagt, Jesus achte ich als einen hohen Menschen mit einem hohen Ideal, dann muss er sich dem stellen, dass Jesus eine solche Meinung von der Schrift hat. An keiner Stelle war es für Jesus denkbar, dass die Bibel nicht verbindliche Autorität des Jesuslebens ist. Wie dann erst für uns. Und wenn man dann noch denkt, wie Jesus doch gesagt hat, ich bin dazu gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Bis hin zu Pilatus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Gespräch mit Nikodemus noch. Er bezeugt die Wahrheit. Also, ich kann mir überhaupt nicht denken, mit allen meinen Sinnen kann ich mir überhaupt nicht denken, wie ein Theologe noch andere Meinung bilden kann. Ich kann verstehen, dass einer sagt, ich verstehe was in der Bibel nicht. Da will ich barmherzig sein und mit ihm ringen. Ich muss gestehen, ich verstehe auch manches in der Bibel nicht. Aber von unserer Autorität, in der Bibel etwas außer Kraft zu setzen, etwas für unverbindlich zu erklären, ist eine heikle Sache. Einfach mal so. Wir wollen jetzt nicht über Randfragen reden und über Frisurenfragen und Hosenfragen. Versteht ihr? Sondern was einmal darum geht, die Stellung Jesu zur Schrift. Und dass wir es mal hören und wir wissen, was Jesus brennend wichtig war. Und da ist so viel für unser Leben verbindlich. Wäre es eine andere Stelle in der Bibel immer sehr hilfreich gewesen. Also die Stellen noch, um die zu sagen, mit der Wahrheit, das ist Johannes 3,11, Johannes 18, Vers 37, und Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Also eine andere Stelle der Bibel wird mir immer ganz wichtig, wenn eine Stelle erwähnt wird, die mir in meinem Leben eigentlich immer die unwichtige war. Ich habe lange Zeit als junger Mensch auch gesagt, ach, das ist nicht so wichtig, ob man das mit dem Jona-Fisch glaubt. Ich habe immer gemeint, ich könnte was helfen, junge Leute, wenn sie sagen, das ist mir so Ärgernis und so weiter und so ein Problem. Bis ich drauf gestoßen bin, dass Jesus sagt, es wird kein Zeichen gegeben als das Zeichen des Propheten Jona. Wenn Jesus sagt, das ist das Zeichen, 3 Tage und 3 Nächte. Und wenn Jesus die Jona-Geschichte so ernst nahm, habe ich kein Recht, sie als eine unwichtige Sache zu bezeichnen. Man macht ja manchmal in jugendlicher Torheit solche Dinge. Und deshalb will ich es Ihnen einfach sagen, da ist nichts als Spielraum, was in unser Ermessen gestellt wäre. Wäre ja einmal interessant, überhaupt zu überlegen, wie ist das Leben Jesu nach der Schrift abgelaufen. Aber ich habe das alles aufgeschrieben, können wir heute Abend gar nicht machen. Aber vielleicht darf ich es, wenn Sie so im Durchzug hören, um Sie nicht zu, wer verwirrt wird, macht jetzt ganz die Ohren zu und hebt sie zu. Dann hören wir mal zu. Es fängt doch schon an bei der Geburt Jesu. Es fängt doch schon an bei der Ankündigung der Geburt Jesu. Wie stark dort immer heißt, auf das erfüllt würde. Dass ausgerechnet Galiläa erwähnt wird, das im Alten Testament überhaupt nie vorkommt. Außer bei Jesaja 8, Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Da heißt die Erfüllung. Dann kommt Bethlehem. Warum Bethlehem? Wegen Davidstadt. Das geht in einem Grad fort. Es gibt auch Stelle, die, nochmal eine Stelle, die habe ich bisher noch nie ernst genommen. Nicht mal in unserem Israel-Buch haben wir die reingenommen, weil ich dachte, das sieht fast für ein bisschen gekünstelt aus. Das ist ja diese schöne Stelle, wo es heißt, er soll Nazarener heißen. Auf das die Schrift erfüllt würde. Ja, warum? Nazareth kommt doch gar nicht in der Schrift vor. Das ist immer ein bisschen mit den hebräischen Buchstaben, die ja nur die Konsonanten geschrieben haben, also nicht die Vokale. Und da wird angespielt auf die 3 Buchstaben NZR, Netzer, Nazri. Was ist denn das? Der von Nazareth. Und da wird angespielt das hebräische Wort für Spross. Wieder Jesaja 11, die Verheißung der Spross. Jesaja 11, es wird einen Zweig ausschlagen aus der Wurzel Isai. Es ist ja hochinteressant, dass in der Urchristenheit die Christen lange Zeit Nazarener genannt wurden. Warum Nazarener? Nazareth hat doch gar keine Heilsbedeutung. Wenn sie gesagt hätten Bethlehem mitten oder wenn sie gesagt hätten Kapernaum oder wenn sie gesagt hätten, ja Christen, das geht dann. Offenbar hat es in der Urchristenheit eine Linie gegeben, die auf dieses hinging, da ist die Schrift erfüllt in Jesus. Für uns ist immer ein bisschen gezwungen, warum das gerade auf Nazareth dann kommt. Aber es mag sogar ganze Geheimnisse geben, die man so geschwind für uns auch in der Auslegung gar nicht ganz verständlich sind. War für mich ein ganz großer Eindruck, wie ich damals dabei war bei dieser Kircheneinweihung in Villa Olongwe nach 70 Jahren, wie die afrikanischen Prediger gesagt haben, das ist für uns das Schönste. Und haben sie mir lange erklärt, warum für sie das ungeheuer tröstliche Bedeutung hat, wie in Jesus bei Nazareth das erfüllt wird. War gerade für die Afrikaner eines der herrlichsten Bilder. Für uns oft ein bisschen schwieriger zu verstehen. Dann der Kindermord von Bethlehem, sei so schreckliche Geschichte. Und dann Matthäus sagt, Rahels Schreien auf den Bergen. Rahel, das ist, was die Schrift sagt. Und so geht es eigentlich fast durchweg, wo man in der Passionsgeschichte, als die Jünger Jesus verlassen, dass die Schrift erfüllt wird. Und dann können wir ganz die Bezüge können wir ja immer wieder suchen. Oder er ist unter die Übeltäter gerechnet, auf dass die Schrift erfüllt würde. Der Durst Jesu, auf dass die Schrift erfüllt würde. Die haben die Kleider verteilt, auf dass die Schrift erfüllt würde. Am tollsten ist im Johannesevangelium. Und da geht es eigentlich schon fortwährend los, er geht das ganze Johannesevangelium hindurch. Wir wollen jetzt die Stellen gar nicht mehr, weil es dann in der Fülle für uns gar nicht mehr zum Fassen wäre. Mose weist auf Jesus, kommt dreimal im Johannesevangelium. Mose weist auf Jesus. Jesus ist der Erfüller von Mose und plus, dass ich mal beim Bibellesen drauf achte, wir wollen ja heute nur eins lernen, die Bibel kann von uns nicht nach Belieben geändert werden, das ist nicht eine fixe theologische Idee, die wir uns hier genommen haben, die wir uns einreden, sondern weil wir in der Spur Jesu bleiben wollen. Weil Jesus Herr unseres Lebens ist, wollen wir keine andere Lehre von der Schrift haben. Das ist für uns die Begründung. Und dann ist wunderbar, wie die Evangelisten sagen, erst nach der Auferstehung ist den Evangelisten, den Zeugen, das meiste klar geworden. Wie die zwei Männer nach Emmaus hinausgehen und der Fremde mit ihnen läuft, musste nicht Christus also leiden und er öffnete ihnen die Schrift. Es wird uns erst so gehen, jetzt doch gar nicht bloß die Stellen, die ich erwähnt habe. Es ist ja für uns das Faszinierende, wenn wir das Neue Testament lesen, sagen, das ist ja genau das und die Propheten und immer mehr suchen wir Verweisstellen, es wird immer interessanter. Das ist ja so schön im Eidlinger Bibellesezettel, dass da um die Brücken geschlagen werden und wir merken, die Bibel ist eine Einheit, die sich selber erklärt. Und erst durch Jesus kommt der Zugang zur Schrift und von ihm her kann ich alles verstehen. Nicht bloß so ganz bekannte Dinge, wie dass Jesus auf dem Esel nach Jerusalem einzieht und dass das schon im Propheten Sacharja drin steht, sondern viele, viele Aussagen der Propheten. Wenn wir im nächsten März zum ersten Mal mit unserer Reisegruppe nach Jordanien gehen und dann nach Petra gehen, in diese Felsenstadt, wie das bei den Propheten immer kommt, die da in den Höhlen wohnen, nicht? Das ist alles wunderbar. Das sind doch Dinge, über die man immer drüber wegliest. Dann sagen wir jetzt, es gibt so eine Fülle von Bezügen und dann versteht man erst die Zusammenhänge und weiß, was da los ist. Da heißt einmal in Johannes 2, Vers 2, die Stelle müssen Sie nicht aufschlagen, die lese ich Ihnen bloß noch mal kurz, dass es erst nach der Auferstehung klar war, als Jesus auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hat und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Steht schon Johannes 2 nach der Tempelreinigung da. Johannes 2, ganz am Anfang des Johannesevangeliums. Jetzt geht es uns noch um ein letztes, was natürlich eine Not ist, das wollen wir immer wieder auch sagen. Oft ist ja so, dass die Bibel für die Menschen, die dazukommen, oft etwas Abstoßendes geworden ist, durch das wir es die Christen gemacht haben. Ich war meinem Lehrer Walter Lach, einem Freund, sehr dankbar, dass er immer sagte, Bibel darf nie langweilig sein, wenn wir Bibel lesen. Nie. Für jeden Hauskreis wichtig, für jede Predigt wichtig, für jeden Jugendbibelkreis wichtig, für jedes Bibeltraining wichtig. Darf nie langweilig sein, muss interessant sein. Wir wollen es nicht mit falschen Mitteln interessant machen, sondern die Bibel ist eine so aufregende Botschaft. Und deshalb, aber was macht das Bibellesen so aufregend? Jetzt kommt es ja, dass natürlich der Heilige Geist dieses Wort eingegeben hat. Sie kennen ja diese berühmte Stelle, alle Schrift von Gott eingegeben. Ja, glaubst du an die Verbalinspiration? Ja, was denn sonst? Sollen die sie aus den Fingernägeln rausgezogen haben? Der Heilige Geist hat natürlich diese Menschen geführt. Es kann sie auch kein Wort einer Predigt segnen, wenn nicht der Heilige Geist einen Prediger führt. Oder wenn sie selber einen Trostbrief schreiben, muss der Heilige Geist sie führen. Das ist doch ganz klar. Ihre Worte taugen doch nichts. Da vertraue ich sehr, wo es um die Schrift ging. Und vor allem jetzt, wo es um die Abfassung des Neuen Testaments ging, da hat ja Jesus viele Worte gesagt. Dass der Heilige Geist kommen werde und seine Jünger lehren werde. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass gerade bei der Abfassung der Evangelisten, das nicht bloß eine Willkür war, so wie sie sie oder wie ich mit meiner schrecklichen Handschrift was auf einen Notizzettel schreibe, sondern dass der Heilige Geist Gottes dafür gesorgt hat, dass wir hier etwas zum Leben und zum Sterben haben. Aber was ja noch viel wichtiger ist bei der Verbalinspiration der Bibel, ist mir, dass dieses Wort der Schrift heute, und das haben wir neulich auch wieder gesprochen, Sie erinnern sich an unsere Predigt, den Heiligen Geist atmet. Wenn Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Wenn der Mose sagt, ich habe euch vorgelegt, diese Worte sind kein leeres Wort in euch, sondern es ist euer Leben. Wer dieses Wort hört, ist nur ganz anders, als wenn sie so Chemie, so Medizin in sich aufnehmen. Wer dieses Wort nimmt im Glauben, lebt. Und dann diese wunderbare Erfahrung, da leidet jemand auf der Intensivstation, wir rufen ein Wort Gottes zu und ein Mensch kriegt Frieden. Ich behaupte ja immer, dass Sie so scharf sind auf die Austeilung des Abendmahls am Altar, die ich ein bisschen als katholisierend empfinde, aber ich verstehe Sie, wegen dem Bibelwort, das Entlasswort. Ha, wie oft habe ich das gehört? Jetzt hören Sie meinen Konfirmationsspruch bitte gesagt. Weil jedes Wort so eine Wahnsinnskraft hat in unserem Leben. Wir haben vorhin in der Gebetsgemeinschaft gebetet, Herr, lasst heute Abend das Wort wieder so sein, dass es gelohnt hat, dass Sie hergekommen sind. Irgendwo ist doch ein Wort, wo Gottes Heiliger Geist redet. Das ist ja für uns ganz wichtig. Der Heilige Geist ist doch nicht irgendwo etwas, sondern der an dieses Wort gebunden ist. Durch die Jahrhunderte immer die Frage, wo sich falsche Lehre und rechte Lehre getrennt hat. Gott hat seine Worte gegeben, weil wir durch sein Wort finden, aber er gibt dieses Wort, weil es Leben ist, nicht ein totes Wort. Es gibt also langweilige Bibeldinge und Sie kennen, wie das Bibelwort so sein kann. Ach, wir waren junge Leute im Stuttgarter Westen, da haben die Arbeiter, die früher beim Belzerdruck waren, gesagt, auf jeder Lohntüte steht ein Bibelwort drauf und das muss ich so ärgern können. Das haben die mal recht gemeint, die Gründer von dem Belzerdruck. Das waren fromme Leute. Sie verstehen so, es ist der Missbrauch des Bibelworts. Das nachgeschmissen wird. Und dann plötzlich merkt man, jedes Wort ist so voller Kraft. Da haben Tränen runterlaufen, dass man plötzlich wieder Mut hat, dass man sagt, das ist alles nicht mehr wichtig, was mich vorher bewegt hat. Und das Wort ist Leben. Meine Worte sind Geist und Leben. Und darum hat uns Jesus dieses Wort gegeben. Der Paulus spricht nachher im 1. Timotheusbrief von den heilsamen Worten. Wer nicht in diesen heilsamen Worten bleibt, was ist der? Der ist aufgeblasen. Wie ein Luftballon. Pieksen sie ein bisschen, platzt alles, nichts mehr drin. Das kann doch geschwind ganz mächtig scheinen, ist nichts. Sie verleugnen seine Kraft und sie leben es nicht. Sie reden groß, aber sie leben nicht die Kraft des Wortes Gottes. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Über das Bibelwort möchte ich weiter gar nicht mehr streiten. Man muss es manchmal, aber es ist einfach immer nutzlos. Da spotten die anderen, lästern. Kann man es immer sagen, nimm und lies. Und dann ist es toll, was da passiert. Also, da müssen Sie mal reinschauen, so morgen Abend, wenn Sie dann die jungen Burschen sehen. Bei manchen denken wir, das kann gar nicht sein, dass es Christen sind und die lesen Bibel, sitzen sie da und reden wir über Bibel. Das Wort Gottes ist es doch, nicht unser Gesicht und unsere Art. Das Wort Gottes ist es. Wenn man das so sieht, zwar heute Abend nichts weiter als etwas Technisches mal wieder zu sehen und sagen, das ist, das Wort Jesu hat so eine Bedeutung für mich und ich will es ganz neu entdecken. Es mag Stellen geben, die wir nicht verstehen, was weiß ich, irgendwo, meinem Propheten, lassen Sie es liegen. Nehmen Sie das, was Sie verstehen. Das Leben drin und Kraft. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn Sie da künftig bei allen Evangelien drauf achten, Sie finden nie bei Jesus auch nur einen Gedanken dran, als dass man sich nicht felsenfest aufs Wort der Schrift verlassen kann. Und wie Jesus alles nur mit der Schrift in Einklang bringen wollte. Und da waren wir davon ausgegangen. Jetzt ging es uns nicht darum, heute Abend irgendjemand weh zu tun oder irgendjemand anzugreifen oder jemand zu verurteilen, sondern es ging eigentlich bloß um uns. Ob wir das merken und sagen, oh, da fehlt mir ja noch was. Ich möchte vielmehr das Wort noch lesen, damit ich mich vervollkommnen kann, damit ich die ganze Freude erlebe und in diesen Reichtum hineinwachse, den mir Jesus mit der Schrift gibt, im Alten und im Neuen Testament.